Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Ja, der Traum von den eigenen vier Wänden soll kein Traum bleiben. Das wünscht sich zumindest mein heutiger Gast. Denn er ist Chef von einem großen Bau- und Immobilienunternehmen.
Die Strenger-Gruppe ist ein eigentümergeführtes Immobilienunternehmen mit Sitz in Ludwigsburg. Die Geschäftsbereiche umfassen den Bau von Eigentumswohnungen im gehobenen Segment, seriell gebaute Mehrfamilien- und Reihenhäuser unter der Marke Baustolz sowie der Quartiers- und Mietwohnungsbau. Karl Strenger hat das Unternehmen 1982 gegründet und mit seiner Frau Ingrid Strenger aufgebaut. 2014 trat Strengers Tochter Lies Hannemann Strenger ins Familienunternehmen ein. 2020 übergab Karl Strenger den Vorsitz der Geschäftsleitung an seinen Schwiegersohn Daniel Hannemann. Mittlerweile ist die Unternehmensgruppe deutschlandweit aktiv.
Ja, und jetzt begrüße ich ganz herzlich im Chefsache-Studio den CEO der Strenger-Gruppe. Herzlich willkommen, Dr. Daniel Hannemann. Schön, dass Sie hier sind.
Vielen Dank. Freue mich.
Lieber Herr Dr. Hannemann, die letzten Jahre, kann ich mir vorstellen, waren nicht einfach und Sie waren relativ frisch im Job. Wie haben Sie die letzten Jahre erlebt mit der Krise in der Baubranche?
Ja, ich würde sagen, ich habe im Zeitraffer eigentlich den vollen Immobilienzyklus erlebt, weil ich bin 2020 in die Firma eingestiegen und habe das Zepter von meinem Schwiegervater übernommen. Und dann kam ja nochmal so anderthalb Jahre Turbo-Boom, wenn man so möchte. Da kam in der Corona-Krise dann nochmal Baukindergeld und Sonderförderung plus Negativzinsen. Und die haben dann wirklich ja nochmal zu einer Sonderkonjunktur in einer ohnehin schon sehr, sehr guten Konjunktur geführt.
Ein kurzes
und
Aufatmen sozusagen.
Dann war nochmal, ja. nach diesem Rausch, ja, den ich irgendwie schon selber kaum glauben konnte, ging es dann halt sehr, sehr, sehr schnell in eine andere Richtung. Und ich werde es nie vergessen, an dem Tag, als der Ukraine-Krieg losgegangen ist, hatte ich irgendwo so dieses Bauchgefühl, dass sich das jetzt hier ändern wird und sehr schnell ändern wird. Und es war ja dann auch so. Drei Monate später waren die Zinsen bei über 3%. Und das hat doch irgendwie alles auf den Kopf gestellt.
Beschreiben Sie doch mal, wie jetzt die aktuelle Lage in der Baubranche ist. Ich nehme wahr, dass was alle sozusagen gemein haben, ist, dass die Situation schlecht ist und der Weg daraus ebenso.
Ja, also klar kommen wir alle aus einer verwöhnten Zeit. Ein normaler Immobilienzyklus dauert 7, 8, 9 Jahre und der ging jetzt mal 4, 5 Jahre länger, eigentlich seit der Lehman-Krise. Kurz danach hat sich der Erholzinsen drunter und dann ging das jetzt über 10 Jahre nur in eine Richtung. Und es war klar, dass der Zyklus irgendwann ändern wird. Aber wenn ich natürlich so lange laufe in dem Boom, dann ist die Fallhöhe auch größer. Das heißt, zu Ihrer Frage, es ist schon schwierig. Es gibt viele Insolvenzen. Die nicht sehr, sehr gut dastehen, das richtige Produkt haben, finanziell gut aufgestellt sind und. Sind in sehr, sehr schwerem Fahrwasser und die täglichen Nachrichten zu Insolvenzen, die beweisen es.
Lassen Sie uns mal auf die Käuferseite schauen. Es gibt ja solche, die das Glück hatten, sozusagen noch vor ein paar Jahren zuzuschlagen in der Niedrigzinsphase. Aber die sehen jetzt natürlich mehr oder weniger auf Sicht, dass ihre Kredite auslaufen. Ja, wenn du auf 10, 15 Jahre finanziert hast und dann plötzlich 3, 4, vielleicht sogar 5% Zinsen um die Ecke kommen, besteht da eine große Gefahr? Wie würden Sie die Situation einschätzen?
Ich bin kein Banker, aber die Situation in Deutschland ist da schon fundamental anders als in so manch anderem Land. Die Leute haben tendenziell schon länger finanziert. Die Bank schaut sich das ja auch ganz genau an. Kann ich zurückzahlen über Lebenszeit, also Lebensarbeitszeit? Ich glaube, das Risiko ist in Deutschland, das sagen eigentlich auch alle Banken, relativ limitiert. Natürlich kommt es da hier und da mal zu bösem Erwachen, dass ich jetzt auf einmal eine Anschlussfinanzierung habe, die dann nochmal meine monatliche Belastung nach oben treibt. Ich glaube, das ist in Deutschland nicht ganz so ein kritisches Thema wie zum Beispiel in den USA historisch.
Auf der einen Seite haben wir diejenigen, die eben schon gekauft haben. Die Kredite laufen aus. Die anderen sind diejenigen, die sich einfach die eigenen vier Wände wünschen. Ich habe es jetzt zu Beginn der Sendung gesagt, naja, es wäre doch toll, wenn man den Traum von den eigenen vier Wänden möglichst vielen Menschen erfüllen kann. Aber de facto, wenn man sich anschaut, wie sieht es denn eigentlich so in den Haushalten aus? Wie viel Einkommen hast du eigentlich zur Verfügung angesichts der aktuellen Preise? Wird das ja für viele offensichtlich ein Traum bleiben oder sehen Sie eine andere Möglichkeit?
Ja, also der Traum, die Erfüllung des Traums ist deutlich schwerer geworden und man muss genau hinschauen und man muss sich wirklich anstrengen und alles zusammenkratzen im wahrsten Sinne des Wortes, gucken, wie viel Eigenkapital kann ich denn zusammensparen zu dem Zeitpunkt, wo ich kaufen möchte. Gibt es irgendwo eine Förderung? Es gibt noch Förderungen, aber eben die liegen nicht auf der Straße, die muss ich erstmal verstehen, die muss ich beantragen. Es ist schwerer geworden. Ich persönlich finde es dramatisch und auch gesellschaftlich nicht gut, dass eigentlich gerade im Moment eine ganze Generation zumindest den Traum von der Immobilie ein Stück weit verschiebt oder verschieben muss.
Wir sprechen vor allen Dingen auch von den Jüngeren.
Ja. Damit natürlich auch ein Stück Altersvorsorge verpasst, weil Mieten im Alter, das möchte eigentlich keiner. Ich glaube, jeder wünscht sich eigentlich fürs Alter unabhängig zu sein. Und das ist in Deutschland schon, wir sind ein Volk von Mietern, aber mit die niedrigste Eigentumsquote in ganz Europa. Und das ist ein politisches Problem. Man diskutiert natürlich die ganze Zeit über Mieten und Mieterrechte. Letztendlich wäre es eigentlich gut, wenn viel mehr Menschen Eigentümer wären und damit auch ein Stück weit Stabilität in ihrem Leben haben.
Was ja auch ein Effekt ist, den wir in unserer Gesellschaft vor allen Dingen auch sehen können, dass wir ja eine alternde Gesellschaft haben. Das heißt, dass vor allen Dingen auch in den älteren Zielgruppen tatsächlich das eigene Heim dann noch angeschafft wird. Aber bei den Jüngeren weniger. Einerseits auch aufgrund der finanziellen Situation, aber andererseits auch aufgrund des Effektes, dass immer später auch die Familienplanung losgeht. Können Sie das bestätigen?
Ich glaube, da gibt es keinen... Ich würde es nicht ganz so klar sagen. Es gibt schon auch heute, auch in diesen Zeiten, zahlreiche Familien, die in ihren 20ern schon über die erste Immobilie nachdenken und die auch aktuell kaufen. Das sind interessanterweise auch viele gut qualifizierte ausländische Fachkräfte zum Beispiel, gerade so aus der Softwarebranche oder so, die kommen aus Indien, haben eine Blue Card, arbeiten bei einem Autozulieferer oder so und die gehen sehr früh ins Eigenheim und die gehen das sehr strategisch an. Die gucken natürlich auch, dass sie den richtigen Preispunkt erwischen, dass sie die richtigen Kredite nehmen und. Aber generell ist es natürlich so, dass diese aktuelle Phase schon eher dazu beiträgt, das nochmal zu verschieben. Andererseits muss man auch sagen, es war auch zu schön und zu einfach. Und jeder hat einfach mal schnell gekauft. Und es war schon fast uncool, wenn man nicht gekauft hat. Und viele haben auch dann gar nicht mehr so richtig hingeschaut, zu welchen Preisen sie eigentlich kaufen. Das eine ist ja mal, dass ich fast 0% Zinsen habe. Aber wenn ich natürlich dann einen enorm hohen Einstandspreis habe, den muss ich doch irgendwann zurückzahlen. Ganz klar. Und ich glaube, wenn ich jetzt mal genau auf den Markt schaue, es gab auch, sag mal, diese bestimmte Preise wurden auch wieder korrigiert. Das hat sich irgendwo wieder eingependelt. Ist es vielleicht sogar gar kein schlechter Zeitpunkt, zu kaufen.
Lass uns mal genau über diesen Zeitpunkt jetzt sprechen. Ja, es ist ja eine der größten, wenn nicht sogar die größte Investition, die ich in einem Leben tätige, wenn ich mir meine eigenen vier Wände kaufe. Und da möchte ich natürlich kein Geld verbrennen. Ich kann abwarten, aber irgendwann ist es halt auch zu spät, weil meine Restarbeitszeit sozusagen aus der Sicht der Banker nicht mehr genügend ist, um dieses Häuschen abzubezahlen. Was ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, erstmal hinsichtlich des Alters, aber jetzt auch hinsichtlich der Marktlage?
Also ich glaube, vom Alter her kann man sehr platt sagen, fang so früh wie möglich an. Also wir sehen es bei unseren Mitarbeitern, wir haben ja über 120 Leute und insbesondere unsere Verkäufer, die sich ja tagtäglich damit beschäftigen, haben eigentlich alle mit Anfang 20 schon irgendeine Immobilie. Und das liegt jetzt nicht daran, dass die so irrsinnig viel bei uns verdienen. Ja, die bezahlen die Guten, die sind ehrgeizig und arbeiten viel, aber die versuchen alle früh in die Immobilie zu kommen. Und wenn die dann mal ein bisschen älter sind, und mit bisschen älter meine ich 40, dann haben die schon 15 Jahre an ihre Immobilie abbezahlt und haben dann meistens schon ihre zweite oder vielleicht sogar eine Kapitalanlage und freuen sich darüber. Ich glaube, dieses Früheinsteigen lohnt sich, weil ich einfach viel mehr Zeit im Leben habe, das zu bezahlen. So, und dann ist natürlich die Frage, zahle ich zu viel oder bin ich zum richtigen Zeitpunkt ganz unterwegs? Klar. Ich habe meine Frau und ich haben die allererste Wohnung sozusagen unter Fremden, als ich noch gar nichts mit Immobilienunternehmen zu tun hatte. Noch für 3,5% finanziert. Ich weiß nicht, wann Sie Ihre erste Immobilie gekauft haben, wahrscheinlich ähnlicher Zinssatz, ja, oder ein Ticken mehr. Und dann hat man sich dann überlegt, ob man sich das jetzt leisten kann und will, und dann hat das funktioniert. Und wir haben ein Stück weit korrigierte Preise, das zeigen auch die Daten. Und wenn ich jetzt mal die Inflation dagegen rechne, bin ich wahrscheinlich schon 20% unter der Boomzeit. an einigen Stellen. Insofern, wenn ich genau hingucke, rechnet sich es auch wieder.
Also können Sie bestätigen, dass jetzt vor allen Dingen erstmal eins passiert ist, eine gewisse Marktabkühlung, wenn nicht sogar eine Marktbereinigung?
Definitiv eine Marktbereinigung. Ich habe vor einem Jahr in einem unserer Newsletter mich aus dem Fenster gelehnt und gesagt, dass ich glaube, dass mindestens ein Drittel der Bauträger und Projektentwickler vom Markt verschwinden werden. Dazu muss man aber auch sagen, es gibt, glaube ich, sehr unterschiedliche Statistiken, über 10.000 Firmen, die sich Bauträger oder Projektentwickler nennen. Viele von denen sind erst im Boom überhaupt
entstanden. 10 Euro nehmen wir noch mit.
Da mache ich jetzt auch mal mit.
Ganz klar. Ja.
Und am Ende werden da die übrig bleiben, die eben auch schon mal ein paar andere Krisen überstanden haben oder eben sehr, sehr nachhaltig und stabil und ein Stück weit auch risikoavers gewirtschaftet haben.
Und da müssen wir auch genau über die Strenger-Gruppe sprechen. Denn was ja schon erstaunlich ist, dass Ihr Geschäft jetzt auch in der Krisenzeit recht stabil läuft, wenn man das so sagen darf. Ja. Woran liegt das?
Also das sind mehrere Faktoren. Das eine ist, wir sind sehr, sehr breit aufgestellt. Also wir sind, zum einen sind wir, haben wir das Standbein Mietwohnungsbau seit einigen Jahren etabliert. Das heißt, wir hängen nicht nur am Bauträgergeschäft. Das Bauträgergeschäft ist aber nach wie vor sehr, sehr wichtig für uns. Und auch das Bauträgergeschäft läuft bei uns nicht so, wie wir es uns wünschen und wie wir das aus der Boomzeit kennen. Aber wenn wir das Marktumfeld betrachten, Wettbewerb betrachten, sind wir da doch relativ zufrieden. Wir haben auch dieses Jahr jetzt zum Stichtag heute schon wieder deutlich über 100 Wohneinheiten im Neubau verkauft. Und der Grund, warum uns das gelingt, ist ein Stück weit schon, weil wir haben früh in Nachhaltigkeit investiert. Wir haben mit der Marke Baustolz immer das Thema Bezahlbarkeit auf dem Radar gehabt und als auch als USP etabliert. Und wir haben mit der Marke Strenger Bauen und Wohnen ein Produkt, was keine Abstriche an der Architektur macht.
Im gehobenen Segment.
Nicht im totalen Luxussegment, aber im gehobenen Segment, im Premiumsegment, in guten Lagen, mit guter Architektur, mit guter Qualität. Und da gibt es dann eben die Klientel, die ein Stück weit Eigenkapitalstärke ist, vielleicht auch im Leben schon einen Schritt weiter ist, die da auch in diesen Zeiten investieren oder sagen, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich aus meinem Haus ausziehe und das verkaufe und ich möchte fürs Alter eine Wohnung. Und also diese Kunden gibt es immer. Was sehr interessant ist, vielleicht noch ein Aspekt, der Anteil an Kapitalanlegern erhöht sich derzeit massiv. Also die Leute mit, die sozusagen ihnen, die als Vermieter auftreten, und da investieren, die haben sozusagen die auch die Fördermöglichkeiten erkannt, die Sonderabschreibungsmöglichkeiten. Und wir haben historisch, hatten wir immer nur 20-30% Kapitalanlegeranteil und das ist inzwischen über 50%.
Über 50%?
Das hat sich innerhalb von 2 Jahren massiv gedreht.
Was aber dann auch wiederum darauf hindeuten wird, dass die Kluft, ja, die Spanne, die du in der Absolut. Gesellschaft hast, signifikant wachsen wird.
Ist gesellschaftlich überhaupt nicht gut. Also zum einen zeigt sich, dass sich Immobilien doch lohnen, weil das sind ja alles Menschen, die rechnen können. Ja, die haben ja Alternativen. Denen sitzt ja auch der Banker auf dem Schoß und sagt, hier, guck mal hier, die Anleihe hier,
ganz klar.
Der festverzinsliche Titel, hier deine Aktie. Und die sagen, nee, ich habe mir das ausgerechnet und ich investiere in eine Immobilie. Das rechnet sich. Und das heißt, die gehen da rein, die anderen können es sich nicht mehr leisten und die Gesellschaft fährt an der Stelle auseinander. Und ich glaube, das ist einer der größten politischen Handlungsbedarfe. Ich bin parteilos, ja, aber dass ich auch den Menschen mit dem knappen Geld ermögliche, ins Eigentum zu kommen. Und da gibt's die KfW 300-Förderung, die ist gut, aber die ist findet in einem extrem engen Korsett statt. Also ich muss allerhöchste Nachhaltigkeitsstandard erfüllen, die wir inzwischen erfüllen, aber die natürlich auch Geld kosten. Die machen die Häuser und die Wohnungen teurer. Ja? Alle sprechen vom günstigen Bauen, aber die Anforderungen, die an diese Förderungen gestellt werden,
sind enorm
hoch. Die machen alles erstmal 15% teurer. Mhm. Ja? Das kann man dann ganz spitz rechnen und sagen, dann lohnt sich's doch, aber das ist nicht einfach.
Es ist schwierig, diese Interessen zusammenzubringen. Einerseits der Wunsch, andererseits die Rahmenbedingungen und letztendlich auch das, was auf meinem Konto drauf ist. Wir werden gleich noch tiefer in das Thema einsteigen und über das Thema Nachhaltigkeit auch sprechen, was ja enorm wichtig ist in dieser Branche. Liebe Zuschauer, bleiben Sie dran. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Chefsache. Zu Gast im Studio ist Dr. Daniel Hannemann. Er ist CEO der Strenger Gruppe, einem großen Bau- und Immobilienunternehmen mit Hauptsitz in Ludwigsburg. Aber sie haben noch mehrere Filialen. Wir sprechen über die Baubranche. Wir sprechen darüber, wie immer mehr Menschen auch in die eigenen vier Wände kommen können. Stichwort Nachhaltigkeit. Ich hatte es kurz vor der Werbung gesagt. Nachhaltig ist ja auch nicht nur, wie ich ein Haus baue, sondern dass ich auch in ein Haus reinkomme und es auch nachhaltig halten kann. Entspricht das auch der Philosophie der Strenger Gruppe?
Ja, also Nachhaltigkeit wird ja seit eigentlich, man denkt ja fast, das wurde erst vor 5 Jahren erfunden, ist es aber nicht. Ja, also das ist ja eigentlich ein Begriff, den es schon immer gab. Strenger gibt es jetzt seit 42 Jahren und das Thema war eigentlich immer auf der Agenda, ganz weit oben sogar.
Und wenn man sich Schwiegervater, der.
Beim Schwiegervater. Und da gibt's, wenn man sich jetzt, ich meine, das ist gut an, also an unserer Branche ist ja, dass das alles besichtigbar ist. Also ich kann ja hinfahren und sagen, okay, was haben die eigentlich für, was erzählt er jetzt hier? Ja, ich schaue mir das mal an, was sie da vor 20 Jahren gebaut haben. Und gerade in unseren Quartieren, die auch ein Stück weit unser Steckenpferd sind, da haben wir, hat mein Schwiegervater, das Vorgängerteam dann, nachhaltige Quartiere gebaut. So, zum Beispiel in 2000 eins der ersten Arkadien-Quartiere, kann ich gleich noch ein bisschen was zu sagen, bei Ludwigsburg. Da wurde schon intensiv mit Holz gebaut. Da wurden Außenanlagen gebaut mit, also aufwendige Außenanlagen mit Wasser, ja, mit Grünzügen, mit wassergebundenen Decken, Photovoltaik. Und das sind heute mit die werthaltigsten Immobilien. Also wenn Sie dahin gehen und die Eigentümer fragen, die haben jede Woche irgendwelche Briefe im Briefkasten,
ob sie nicht verkaufen,
wollen. Ja. War aber damals schwierig an Mann zu bringen, weil ein Stück weit teurer und es war nicht ganz einfach. Nachhaltigkeit wurde lange nicht bezahlt. So, und jetzt ist es ja so, dass ich einfach ein regulatorisches Konzept habe, jetzt mal unabhängig von meiner persönlichen Einstellung zur Nachhaltigkeit, dass ich irgendwo gewisse Nachhaltigkeitsstandards fordere, die jetzt an ganz, ganz vielen Kriterien gebunden sind. Das Thema CO2-Impact sowohl im Bau als auch im Lebenszyklus spielt natürlich eine große Rolle. So, inzwischen ist es aber nicht so, dass ich nur über die Zahlungsbereitschaft diskutiere, sondern über die Leistbarkeit. Und da habe ich natürlich jetzt den gesellschaftlichen Konflikt. Der andere ist ja ähnlich wie mit der ganzen Mobilitätswende. Also ja, wir müssen nachhaltig werden. Wir müssen irgendwo gegen den Klimawandel ankommen. Aber wenn das Ganze so weit umschlägt, dass das nicht mehr leistbar wird, dann muss ich sie irgendwie auflösen.
Spannenderweise haben Sie ja durchaus auch in Ihrer persönlichen Laufbahn darin eine Chance gesehen. Ja, du hast ja auch in der Baubranche mittlerweile den Effekt, dass das, was heute zu sehen ist, natürlich die Konsequenz ist von Fehlentscheidungen, die früher getätigt worden sind. Manchmal auch Gier frisst Hirn, ja, kann man auch immer wieder sehen. Sie waren ja in einer völlig anderen Branche. Ja, also Sie kommen ja quasi aus der Automobilbranche, waren auch in der Unternehmensberatung und dann sind Sie gewechselt in die Firma Ihrer Frau sozusagen. Ja,
so ist
also die Tochter vom Patriarchen sozusagen, ja. Und Sie sind da quasi reingerutscht. Wie sind Sie reingekommen? Hat man Sie angefragt? Wollten Sie das? Hat die Frau Sie gefragt? Ja, Ihre persönliche.
Das war schon wieder so ein Annäherungsprozess, ja. Also, wenn man der Schwiegersohn ist, dann ist man eben nicht der Sohn, dann ist man auch nicht in einer Familie mit 3 Töchtern.
Muss aber auch nicht so verkehrt sein, vielleicht.
Dann ist man erstmal der Schwiegersohn und hat eigentlich mit diesem ganzen Nachfolgethema mal per se nichts zu tun, weil am Ende geht es auch um Vermögen und sag ich mal, wer darf das jetzt machen? Deswegen war ich da nicht froh, aber es war einfach so. Ich hatte meine eigene Karriere und habe als Unternehmensberater 14 Jahre lang gearbeitet. Hatte in der Tat viele Automobilklienten und dann war es eigentlich meine Frau, die als schon vor über 10 Jahren ins elterliche Unternehmen eingestiegen ist und da jetzt auch inzwischen also schon viel vorangetrieben hat vor meinem Einstieg. Ja, und dann ist die Firma gewachsen, sehr, auch schnell gewachsen und ich habe meine meine Karriere gemacht und wir haben Familie gegründet. Wir haben inzwischen 5 kleine Kinder.
Kann man durchaus auch mal sagen,
5 Kinder schon ordentlich. Mein Schwiegervater ist ein langfristig denkender Unternehmer und hat eigentlich schon, sagen wir mal, vor 10, 15 Jahren hat ihn das Thema Nachfolge umgetrieben. Gesagt, wie soll das alles weitergehen? Und insofern hatten wir schon immer irgendwo eine Diskussion in der Familie, auch mit den Schwestern von meiner Frau, so wer könnte das machen? Und es war schon irgendwie der Wunsch, dass auch in der nächsten Generation weitergemacht wird. Und ich habe immer gesagt, nee, also ich bin hier ein Stück weit außen vor, weil ich möchte das als erstes mal, ne, bin der Schwiegersohn und mache meine Karriere. Und dann war halt irgendwo so dieser Punkt erreicht. Mein Schwiegervater hat gesagt, so Leute, jetzt entscheidet euch mal. Ich hatte den letzten Karriereschritt bei McKinsey gemacht, bin noch Senior Partner geworden. Wir haben das 5. Kind bekommen und die Corona-Krise ging los. Und dann haben wir gesagt, warum denn nicht? Ich bin jetzt 40 Jahre alt, jetzt versuche ich nochmal was Neues. Ja? Und ich hätte wahrscheinlich nie eine Firma von null gegründet, vielleicht wäre ich auch nicht der Typ dafür gewesen. Ja? Und war natürlich auch viel zu verwöhnt damit meinen 40 und meiner Unternehmensberaterkarriere. Aber das war ein guter Zeitpunkt, dann zu sagen, okay, das ist eigentlich eine etablierte Firma, die sehr stark gewachsen ist und wo es jetzt vielleicht auch darum geht, den nächsten Schritt zu machen, deutschlandweit zu operieren, das Thema Nachhaltigkeit voranzutreiben. Ja, und dann hatten wir so einen Familienkonsens und dann Sprung ins kalte Wasser.
Und Sie haben interessanterweise festgestellt, dass ja das Thema Nachhaltigkeit, das ja bei der Automobilkarriere ja tagtäglich auf der Agenda war, in der Baubranche noch gar nicht so richtig angekommen war. Und Sie haben es dann quasi mit reingebracht in das Unternehmen und können heute davon profitieren.
Kann man das so zusammenfassen? Es war ein Stück weit ein Déjà-vu. Ich glaube, die Baubranche war in Summe, und jetzt mal unabhängig von Strenger, nicht die allerinnovativste, musste sie auch nicht sein, insbesondere im letzten Jahrzehnt. Und ich hatte da so meine ersten Wochen und dachte mir so, irgendwie erinnert mich das an die großen deutschen Autokonzerne vor 5 Jahren, also jetzt vor 10 Jahren, die sich damals noch darüber lustig gemacht haben in den Führungskräfte-Casinos, wann denn der Tesla denn jetzt endlich pleite geht. Und auch eine gewisse, sag ich mal, Überheblichkeit hatten. Auch den chinesischen Spielern gegenüber, von denen hat man damals noch gar nicht gesprochen. Da habe ich gesagt, irgendwie, das fühlt sich nicht richtig an. Wir müssen hier was machen. Und dann haben wir relativ radikal angefangen umzuschwenken, haben die Energiestandards nochmal überprüft, haben wirklich sozusagen da einen großen Sprung gemacht, haben das Thema Vorfertigung forciert, auch aus dem Thema Fachkräftemangel heraus, weil ich einfach fest daran glaube, dass das Thema wird nicht abreißen. Wir müssen die manuelle Arbeit, die ja teilweise menschenunwürdig ist, von der Baustelle runterkriegen, haben da große Schritte gemacht und werden sie auch weiter tun. So, und das war so. War natürlich erstmal auch eine große Investition. Ganz klar. Die konnten wir aus den sehr guten wirtschaftlichen Zeiten heraus stemmen und die kommen uns jetzt zugute. Und deswegen verkaufen wir im Moment auch noch ganz ordentlich und kommen auch durch diese Zeiten gut durch.
Lassen wir uns mal einen Blick in die Kristallkugel werfen, ja, wo die ganze Reise hingeht. Erstmal für Ihr Unternehmen. Sind Sie positiv eingestimmt, so wie ich jetzt auch aus den Antworten rauslesen kann? Ja,
also, es läuft. Ich würde sonst nicht hier, sitzen. Nein, ich bin optimistisch, natürlich nicht übermütig oder in irgendeiner Form, sag ich mal, in der Autosuggestion unterwegs. Ja, es gab ja doch einige, die vor 2 Jahren gesagt haben, ja, im Herbst zieht's wieder an. Ja, damals schon in 22, und da war ich mir schon nicht so ganz sicher, ob das gleich im Herbst wieder anzieht nach 12, 13 Jahren Riesenboom und jetzt Ukraine-Krieg und sprunghaften Zinsanstieg. Also ich bin in Summe schon sehr optimistisch, weil wir weiter einen Riesenbedarf an Wohnraum haben, der ist auch nicht, das kann man auch nicht so pauschal sagen in Deutschland. Es gibt Gegenden, da gibt es Leerstand, aber es gibt also in den Regionen, in denen wir unterwegs sind, in den Metropolregionen, Stuttgart, München, Frankfurt, Hamburg und auch in Berlin seit meistem, da ist Zuzug und es wurde auch schon vor 20 Jahren davon geredet, dass in Deutschland jetzt demnächst nur noch 70 Millionen Menschen leben. Das Gegenteil ist der Fall und es wird auch so weitergehen. Und insofern wir befriedigen ein Grundbedürfnis und es hat auch niemand Lust, in irgendeinem zerfallenen, alten, irgendwie zerbrochenen Haus oder Wohnung zu wohnen. Also insofern, wir sind optimistisch, aber diese Zeit muss jetzt gemeistert werden. Ja.
Letzte Frage, Sie meistern ja diese Zeit ja sozusagen auch in einem Triumvirat, ja, also die Leitung, die ist in einem Dreiergespann. Sie, Ihre Frau und der CFO, ja. Wie passt das, ja? Wenn du vorher sozusagen völlig draußen warst, hast deinen eigenen Job ganz woanders gemacht und jetzt sitzt du mit deiner Frau den ganzen Tag sozusagen im gleichen Büro und sie haben ja auch noch 5 Kinder. Haben Sie dann einen ultimativen Tipp, wie man zusammen am besten arbeiten kann?
Ja, da gibt es jetzt zusammen so die holzschnittartigen Tipps, ja, wo man sagt, jeder braucht getrennte Bereiche.
Zuständigkeiten
und so weiter. Zu Hause wird nicht über das Geschäft geredet. Und. Ja, die können Sie aus dem Lehrbuch unterlesen. Und wenn wir jetzt mal so uns dagegen messen würden, ich glaube dann, ja, wir sind aufgeteilt. Wir haben sozusagen insbesondere, was die Produktbereiche angeht, meine Frau macht den Premium-Bereich, ich mache die ganze Baustolzwelt, die auch deutschlandweit operiert. Zu Hause schaffen wir es überhaupt nicht über das Geschäft zu sprechen. Das sitzt ein Stück weit immer mit am Tisch. Das ist bei einem Familienunternehmen so. Klar, wir versuchen uns da unsere Räume zu schaffen. Vielleicht zum Triumvirat. Also zum einen waren, glaube ich, meine Frau und der Herr Ahrens, unser CFO, der seit 20 Jahren in der Firma ist, sehr geduldig mit mir. Ja? Ich habe mich auch versucht, zusammenzureißen und erstmal zuzuhören und von deren Erfahrungen zu profitieren. Ja. Aber natürlich ist auch die Erwartungshaltung da, dass ich was reinbringe und was Neues reinbringe. Also sich dann nur ins Team, ins gemachte Netz zu setzen, funktioniert auch nicht. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir eigentlich alles am Ende auf Augenhöhe und mehrheitlich entscheiden oder gemeinsam entscheiden. Also es wird nie jemand einfach alleine seinen Willen durchdrücken. Das passt nicht zu uns. Also wir sind wirklich ein Dreier-Team, auch sehr komplementär. Ja, der CFO ist ein echter CFO und meine Frau hat so ein bisschen die strategischen Gene ihres Vaters in der Branche. Ich bringe den externen Impuls und bin wahrscheinlich auch irgendwie strategiegeprägt und bin aber auch irgendwo der Operations- und Performance-Manager. Mhm. Also jeder bringt so seine Sachen mit und am Ende ist es eine Teamveranstaltung. Ja.
Und nur so funktioniert es.
Genau, muss ich auch mal zurücknehmen. Den schwäbischen Patriarch, der war ich nie und den werde ich auch nicht spielen können. Ja.
Dann erstmal herzlichen Dank an dieser Stelle und das Beste für die Zukunft. Danke für die Einblicke, Herr Dr. Daniel Hahnemann. Liebe Zuschauer, das war's wieder soweit hier bei Chefsache. Es würde mich freuen, wenn Sie in 2 Wochen wieder einschalten. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Bis bald wieder. Tschüss.